Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast, in dem wir Trends und Themen in und aus der Elektrobranche besprechen. Mein Name ist Katharina.
Und ich bin Max und auch wieder dabei. Ne? Genau. Heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema dabei und da freue ich mich tatsächlich schon seit Monaten drauf. Ist richtig spannend und zwar geht es heute ums bidirektionale Laden.
Ja, ein Thema, das wir ja auch auf der Light in Building schon präsentiert haben. Und da stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen. Ein ganz großes Thema mit sicherlich auch vielen Möglichkeiten. Und wir wollen heute mit euch zusammen und unseren Experten, die wir gleich vorstellen werden, klären, was passiert eigentlich, wenn ich bidirektionales Laden umsetze? Was passiert, wenn ich das Elektroauto eben nicht nur zum Fahren nutze, sondern eben auch als aktiven Teil in die Elektroinstallation aufnehme?
Elektroinstallation war das Stichwort, weil wir wollen auch zeigen, was das für das Elektrohandwerk bedeutet, dass es da ganz neue Chancen gibt auch und vor allem auch für die Anforderungen und Planung, ne, für die Installation, dass man da auch die Kunden, die Endkunden dementsprechend dann richtig berät, auf was man dann auch alles achten muss.
Absolut, denn man kann, glaube ich, schon vorab sagen, bidirektionales Laden ist eben kein einzelnes Produkt, sondern es geht definitiv mit einer Änderung des Nutzungsverhaltens einher. Das heißt, man muss sich einfach anders umstellen im Gebäude. Man muss diese Nutzung eben auch mit in sein eigenes Leben integrieren. Aber das wissen unsere beiden Interviewpartner ja relativ gut.
Genau. Herzlich willkommen, Jan und Ulrich. Die beiden haben über mehrere Jahre einen Feldtest begleitet mit unserer Tochtermarke E3DC und Audi zusammen, wo man mit echten Haushalten dann auch das Ganze, wie gesagt, getestet hat und auch natürlich mit echten Fahrzeugen und echten Installationen. Hi Ulrich, hi Jan.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen. Wir haben ganz, ganz viele Fragen. Wie funktioniert bidirektionales Laden? Wo hakt es noch? Was sind konkret ja die Auswirkungen für unsere Elektrohandwerkerinnen und Handwerker? Also wir haben einiges vor, mit euch heute zu besprechen.
Ja, hallo Katharina, hallo Max. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich muss da sagen, für die erneute Einladung. Ich durfte ja schon mal Gast sein. Ja. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, heute dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Ulrich Reiner. Und ich durfte den Feldtest zum BD-Laden als Projektleiter begleiten. Und dabei war meine Aufgabe, es die richtigen Fragestellungen zu definieren, den Feldtest von der Struktur her aufzubauen und sicherzustellen, dass wir am Ende nicht nur Daten gesammelt haben und Kilometer gefahren sind, sondern dass wir wirklich belastbare, nutzbare Erkenntnisse gewonnen haben. Ja, und an genau der Stelle kommt dann der Jan ins Spiel.
Genau, danke für die Einladung. Mein Name ist Jan und bei Hager bin ich Innovation Engineer im Bereich Energy Management und E-Mobilität. Und ja, vor dem Feldtest habe ich mich bereits mehrere Jahre sehr intensiv theoretisch mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, ich habe eine Simulationsumgebung aufgebaut und ja, verschiedene Szenarien einfach mal durchgespielt. Und ja, die ganz große Frage ist natürlich immer, wie viel Potenzial steckt denn wirklich dahinter? Und im Projekt selbst habe ich die Koordination der Teilnehmer übernommen, habe die Installation betreut und später dann ja, die Auswertung und die Aufarbeitung und Analyse der Daten gemacht.
Okay, wow, das hört sich super spannend. Ihr merkt schon, wir haben wirklich einiges vor. Bevor wir damit aber starten, würde ich, glaube ich, der Einfachheit halber noch mal kurz definieren wollen, was genau meinen wir eigentlich mit bidirektionalem Laden?
Ja, das bidirektionale Laden ist relativ neu. Man liest jetzt aber immer öfter. Im Prinzip ist das bidirektionale Laden in der Form besonders, da die Energie jetzt beim E-Auto nicht nur zum Fahren genutzt werden kann, ja, sondern die Energie kann bei Bedarf auch wieder aus dem Fahrzeug entnommen werden, um sie woanders zu nutzen. Ja, das ist das Besondere. Bidirektional, also zwei Richtungen. Und im Fall von Vehicle to Home, also V2H auch abgekürzt, ist das im eigenen Gebäude, im eigenen Heim möglich. Bei V2G, Vehicle to Grid, wäre das im öffentlichen Stromnetz.
Genau, also klassisch oder unidirektional bedeutet, der Strom fließt nur in eine Richtung Das heißt, man lädt sein Fahrzeug dann aus dem Netz oder im Idealfall aus der PV-Anlage. Und beim bidirektionalen Laden ist der Stromfluss dann auch zurück möglich. Das heißt, aus der Fahrzeugbatterie zurück ins Haus oder ins Gebäude. Oder perspektivisch, wie Ulrich schon gesagt hat, zurück auch ins Stromnetz. Und ein Begriff, den man in diesem Zusammenhang dann oft hört, ist V2X. Und das bedeutet Vehicle to Anything. Und ja, das X ist da immer das Ziel. Und da hat man dann verschiedene Szenarien. Vehicle to Home, also Versorgung des eigenen Haushaltes. Vehicle to Building für größere Gebäude oder für Firmen. Oder eben Vehicle to Grid, Rückspeisung ins öffentliche Netz. Was alle Varianten gemeinsam haben, ist, dass das Auto zu einem flexiblen Energiespeicher wird und aktiv ins Energiesystem eingebunden wird.
Okay, das heißt, wir haben viele, viele Möglichkeiten, bidirektionales Laden umzusetzen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, konkret auf euren Feldtest geschaut, auf welches X oder Anything habt ihr euch denn in dem Zusammenhang konzentriert?
Genau, also wir haben uns ganz bewusst auf Vehicle to Home konzentriert, also V2H. Und ja, zum einen haben wir das gemacht, weil dieser Anwendungsfall heute technisch am nächsten liegt natürlich. Und zum anderen, weil dieser Use Case aus unserer Sicht den greifbarsten Nutzen auch für die Haushalte und damit auch für das Elektrohandwerk bietet.
Das bedeutet, das ist eigentlich der nächste logische Schritt in der Energiewende. Und man geht da einfach nochmal einen Schritt voraus, ne? Um einfach auch die Energie, die man selbst irgendwo erzeugt, besser nutzen zu können. Und an der Stelle hätte ich jetzt eine Frage an euch. Was hat euch persönlich am Thema bidirektionalen Laden von Anfang an gereizt?
Also für mich war das von Anfang an das enorme Potenzial, das in den Autobatterien schlummert. Also wir haben zum einen die Nutzung der privaten Fahrzeuge. Im Durchschnitt ist die Hälfte aller PKWs an einem normalen Tag, die wird gar nicht bewegt. Und die andere Hälfte davon fährt vielleicht eine Stunde auf die Arbeiten zurück und ja, den Rest des Tages steht das Auto dann. Das heißt, im Durchschnitt haben wir das Fahrzeug 23 Stunden am Tag verfügbar, mindestens. Und es wird ja dann Sinn machen, dann auch etwas mit der Batterie in dieser Zeit anzustellen. Zum anderen die enorme Dimension von diesen Batterien. Also wenn man jetzt den Audi e-tron betrachtet, der im Feld ist, zum Einsatz kam, der hat 95 Kilowattstunden. Das ist natürlich schon im oberen Bereich angesiedelt bei Elektroautos, aber wir konnten damit arbeiten. Und ja, das ist jetzt schon 10 bis 15 Mal so viel wie ein typischer PV-Heimspeicher. Und wenn man jetzt nur einen Bruchteil davon nutzbar machen könnte, wäre das schon eine massive Erweiterung. Und ich fände jetzt den Gedanken absurd, dass man dieses Potenzial einfach ungenutzt stehen lassen würde.
Nachvollziehbar, ja.
Ja, bei mir war es vor allem so das große Ganze hier, also das Big Picture, jetzt nicht nur aufs Gebäude bezogen, sondern ja, welche Rolle können Millionen von diesen fahrenden Speichern fürs Energiesystem spielen? Und da hat meiner Meinung nach das BD-Laden ein enormes Potenzial für die Transformation von unserem Energiesystem hin zu erneuerbaren Energien. Ja, es hat einfach eine Wahnsinnsflexibilität. Und das kann uns helfen, unabhängiger von Energieimporten zu werden. Das ist ja in der heutigen Zeit auch nicht ganz unwichtig. Und hilft dann dabei, mehr heimische, dezentral erzeugte Energie zu nutzen. Ja. Gleichzeitig hat es auch einen ökologischen Aspekt. Wir können dadurch CO2-Emissionen reduzieren. Wir brauchen weniger fossile Kraftwerke. Und es kann aber auch wirtschaftliche Vorteile bringen für das Gesamtsystem, aber halt auch für den einzelnen Nutzer. Insgesamt trägt es auch dazu bei, dass die Resilienz im Energiesystem gesteigert wird.
Ja, also wir kommen ja, ich fasse es nochmal kurz zusammen, also wirklich von zwei Seiten auf dasselbe Thema irgendwie. Also wir haben einmal natürlich den konkreten Haushalt, der ganz konkret betroffen ist, aber wir haben eben natürlich auch nochmal einen großen Nutzen und auch eine große Chance für das Gesamtsystem, wie du schon sagst, ne? So abhängig von Energieträgern, die möglicherweise nicht aus Deutschland kommen, da bestehen riesige Chancen, ja.
Ja, ganz genau. Aber beides gehört natürlich zusammen. Wir nutzen jetzt den einzelnen Haushalt als Einstieg, aber die Wirkung geht deutlich darüber hinaus.
Da würde mich jetzt mal direkt interessieren, warum ist denn bidirektionales Laden genau jetzt so ein relevantes Thema? Und das eben wahrscheinlich nicht nur für die Automobilhersteller oder die Energiewirtschaft, sondern eben ganz konkret fürs Elektrohandwerk.
Aus meiner Sicht vor allem deshalb, weil die Technik einfach schon da ist inzwischen. Die Fahrzeuge können Energie wieder abgeben. Die Ladeinfrastruktur und die Energiemanagementsysteme sind dafür grundsätzlich bereit Und die große Aufgabe liegt jetzt weniger in der Hardware selbst, sondern im Zusammenspiel. Also Standards, Schnittstellen und natürlich die saubere Integration ins Gebäude.
Ja, und genau das landet dann nachher beim Elektrohandwerk. Unsere Installateure spüren das eigentlich heute schon sehr konkret. Heute fragen schon viele Kunden ganz gezielt nach bidirektionalem Laden. Klar, in Zeiten hoher Energiepreise, Krisen, Unsicherheiten, da ist eine Kombination aus Elektromobilität, Photovoltaik und Heimspeicher eine ganz neue Art, eine ganz neue Form von planbarer Sicherheit, die jeder selbst in die Hand nehmen kann auch.
Das ist schon ein Treiber, das stimmt, ja.
Ja, und für die meisten Kunden ist das Elektroauto ja heute kein Zukunftsthema mehr, sondern steht bereits vor der Tür oder in der Garage. Und da stellt sich viel natürlich automatisch die Frage, was kann ich mit dieser Batterie zusätzlich anfangen, über das reine Fahren hinaus?
Genau, da kommt dann nochmal das Thema Versorgungssicherheit rein. Ja, Stromausfälle, wie wir sie auch jetzt vor kurzem in Deutschland erlebt haben, da merken die Menschen schon sehr deutlich, okay, da ist eine Abhängigkeit vom Stromnetz. Das ist vielleicht gar nicht so gut in vielen Fällen. Und ein paar Tage ohne Strom im Winter kann man sich eigentlich kaum vorstellen heute. Und trotzdem ist es Realität gewesen. Ja, und da hätte eben das bidirektionale Laden mit Vehicle to Home helfen können. Ja, es hätte nicht nur für Licht gesorgt im Haus, sondern im Winter vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Heizung weiter betrieben werden kann oder andere wichtige Verbraucher im Gebäude weiter betrieben werden können. Und das geht sogar mit dem großen Batteriespeicher über mehrere Tage hinweg. Und selbst wenn der Strom im eigenen Viertel, in der eigenen Straße ausgefallen ist, mit Batteriespeicher in der Garage, ja, wenn der leer ist, kann ich ja dann immer noch in ein anderes Viertel fahren, wo Strom ist und lade dann dort mein Auto wieder auf und komme dann wieder nach Hause und versorge das Haus weiter. Also der Nutzen ist schon extrem stark. Ja.
Ja, da muss man aber aufpassen, dass da nicht die Nachbarn rüberkommen. Ne?
Am Schluss hat
man
da nur eine
Stromausfallparty.
Ja, und genau deshalb ist bidirektionales Laden auch kein fernes Zukunftsversprechen irgendwie, sondern ein Thema, das heute auch schon im Beratungsgespräch des Elektrohandwerks ankommt. Also nicht etwa, weil es jetzt morgen schon überall Standard ist, sondern weil es heute schon realistisch erklärbar und auch planbar ist.
Ja, und ich sag mal, dass die Hardware existiert und auch schon Lösungen existieren, das haben wir ja auf der Light in Building gezeigt. Aber wir zehren natürlich bei diesem Produkt absolut von eurem Feldtest, den ihr umgesetzt habt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, schauen wir uns einfach mal an, wie dieser Feldtest aufgebaut war. Also ordnet den vielleicht mal kurz ein. Wann ging's los? Wie lange lief dieser Feldtest? Und ja, was war vielleicht der grundsätzliche Ansatz bei eurem Projekt?
Ja, dann rollen wir mal ganz die Zeit zurück. Und starten von Beginn an. Also losgelegt haben wir eigentlich mit dem ursprünglichen Konzept schon vor 10 Jahren. Also das ist nicht ganz neu, das Thema für uns. Wir haben das vorbereitet und sind dann 2018 mit Audi in eine erste Kooperation gestartet und haben dann dort das bidirektionale Laden im ersten Laborversuch umgesetzt. Und damals ging es darum, erstmalig jetzt Prototypen in der Laborumgebung aufzubauen und das Zusammenspiel zwischen Fahrzeug und Infrastruktur umzusetzen. Und das hat dann darin resultiert, dass wir 2020 einen voll funktionsfähigen Prototypen im Labor hatten, mit dem wir die ersten Szenarien testen konnten.
Das war wahrscheinlich auch alles sehr unter Verschluss, ne? Dass man da auch mit gegebenen Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet hat, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das war schon spannend für uns, ja, da auch mal so ein bisschen einen Einblick in das Automotive-Umfeld zu bekommen.
Ja, und der nächste logische Schritt war dann natürlich, das Wissen aus dem Labor in die Praxis zu bringen. Parallel dazu, muss man noch sagen, gab es dann auch noch eine Serienkooperation mit Volkswagen. Und da wurde dann im Jahr 2023 auf der IAA das Seriensystem Edison vorgestellt, das auch im Feldtest genutzt wurde. Und das wurde damals auch noch in Kleinserie allerdings auf den Markt gebracht. Und der Feldtest, das muss man jetzt nochmal ein bisschen abgrenzen, das ist ein reines Forschungsprojekt zusammen mit Audi mit dem Ziel, das Ganze aus dem Labor und von der Messe in den realen Alltag reinzubringen. Also mit echten Haushalten, mit echtem Fahrverhalten und echten Randbedingungen.
Genau, und der Feldtest mit Audi, der lief dann von 2022 bis 2025. Und da sind wir nicht nur in die technischen Fragen eingestiegen, sondern wir konnten vor allem Erfahrungen über mehrere Jahre sammeln mit realen Nutzern, wie sich das Bidi-Laden mit den Fahrzeugen im täglichen Alltag, im täglichen Betrieb verhält.
Was waren denn dann die zentralen Ziele zu Projektstart? Und Was auch ganz wichtig ist, haben sich die Ziele im Laufe der Jahre, weil es ging ja auch über Jahre hinweg, dann auch irgendwie verändert?
Ja, also zu Beginn ging es für uns vor allem darum, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Also wir hatten ja aus den Simulationen schon viele Annahmen darüber, wie sich das bidirektionale Laden verhalten müsste. Und wir wollten jetzt prüfen, ob diese Effekte auch unter realen Bedingungen tatsächlich so eintreten.
Ja, für uns war es wichtig, so das ganze Zusammenspiel zu verstehen da auch. Ja, nicht nur die einzelnen Komponenten für sich zu optimieren, sondern Fahrzeug, Infrastruktur, stationäre Heimspeicher und das Energiemanagement in Aktion zu betrachten und zu optimieren. Und dabei haben wir uns auch genau natürlich die Kundenakzeptanz angeschaut, weil wir es halt eben mit echten Feldtest-Teilnehmern durchgeführt haben. Aber auch die Installation, da war auch ein Fokus drauf und das Verhalten dann, das Nutzerverhalten.
Ja, und im Lauf des Feldtests hat sich der Fokus dann auch spürbar verschoben. Es ging dann weniger um die Frage, ob bidirektionales Laden grundsätzlich funktioniert. Ich meine, das war relativ schnell klar, beziehungsweise das hatten wir natürlich auch schon im Labor gesehen. Sondern es ging dann immer stärker darum, unter welchen Bedingungen es wirklich sinnvoll ist.
Ja, und da hatte ja natürlich jeder auch so sein individuelles persönliches Nutzerprofil, Profil vom Hauslastverbrauch, von der Photovoltaik-Situation. Die Gesamtsystemkonfiguration kann sehr unterschiedlich sein. Und da ist die Frage, wo sind dann da auch jetzt die Grenzen und was ist ein passendes Setup für das bidirektionale Laden? Und das einzuordnen, das war für uns ganz wichtig, damit wir dann auch am Ende keine überzogenen Erwartungen haben, sondern wirklich mit realen Erkenntnissen aus dem Projekt rausgehen.
Ja, also zusammenfassend kann man sagen, am Anfang stand die technische Machbarkeit im Vordergrund und gegen Ende ging es deutlich stärker um Dinge wie Praxistauglichkeit, Robustheit und belastbare Learnings, also Erkenntnisse, die sich auch auf zukünftige Produkte und Anwendungen übertragen lassen.
Okay, also ihr hattet einiges vor. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie habt ihr denn diesen Feldtest organisiert und wer waren vielleicht auch Teilnehmer bei dem Feldtest?
Ja, nochmal als kleine Einordnung. Der Feldtest war von Anfang an als reines Forschungsprojekt angelegt. Das heißt, zum Startzeitpunkt waren die eingesetzten Audi e-tron-Fahrzeuge in der Serie noch gar nicht bidirektional. Deshalb musste man da ein bisschen nachhelfen, beziehungsweise Audi hat da ein bisschen nachgeholfen. Die haben da spezielle Steuergeräte eingebaut, um diese Entladefunktion überhaupt zu ermöglichen.
Ja, also die Umbauten der Fahrzeuge auf das Prototypensystem, der Betrieb von den Fahrzeugen und Wartung und vor allen Dingen ganz wichtig die Erhebung von den Daten in den Fahrzeugen. Das waren die Aufgaben von Audi. Und bei den Daten, da ist aufgenommen worden, wie die Batterie beansprucht worden ist. Das waren ja 10 Fahrzeuge im Feldtest, um dann nachher beurteilen zu können, wie denn auch die Auswirkungen auf die Batterielebensdauer der Fahrzeuge über den Zeitraum des Feldtests dann wirklich gewesen ist.
Ja, unsere Rolle lag eher auf der Infrastrukturseite. Das heißt, wir haben Daten rund um die Ladeinfrastruktur und den stationären Speicher aufgezeichnet. Das heißt insbesondere PV-Erzeugung, Hausverbrauch und so weiter. Und das haben wir ja mit Datenloggern bei uns erfasst und später ausgewertet.
Ja, und da kam eine ganz gewaltige Datenmenge ja zusammen. Also wir haben knapp 10 Terabyte an Daten gesammelt auf der Infrastrukturseite und auf der Fahrzeugseite. Und erst indem wir beide Datenwelten sozusagen vereint haben, im Rechner ausgewertet haben, erst dann konnten wir wirklich das Gesamtsystem ganzheitlich analysieren, ganzheitlich untersuchen und verstehen, wie sich Fahrzeug und Gebäude im realen Betrieb unter Realbedingungen gegenseitig dann auch beeinflussen.
Ich finde, das war auch eine der großen Stärken des Feldtests, genau dieses Zusammenspiel aus Fahrzeugdaten und Infrastrukturdaten, dass wir die da zusammengeführt haben. Also wir haben die Komponenten nicht isoliert betrachtet, sondern das Gesamtsystem.
Ich könnte mir eben vorstellen, aber wenn man dieses Gesamtsystem betrachtet, dass man schon ein klares oder ein ziemlich klares Bild davon braucht, welche Technik denn jetzt tatsächlich dann bei den Kunden oder in dem Fall Feldtest-Teilnehmern verbaut war.
Ja, und dann schauen wir uns jetzt mal den technischen Systemaufbau mal genauer an. Ne? Welche Komponenten kamen überhaupt beim Feldtest zum Einsatz? Und ich könnte mir vorstellen, dass da halt auch neue Technik, ne, gab es ja vorher noch nicht, die dann auch zum Einsatz kam.
Ja, auf jeden Fall. Also wir starten erstmal mit Serientechnik. Bei den Teilnehmern wurde im fällt es erstmal ein gewöhnliches SCNE-Hauskraftwerk von E3DC eingebaut. Das hatte aber schon eine Vehicle-to-Home-Ready-Schnittstelle und das bildete damit die Grundlage für das bidirektionale Laden. Um das Ganze dann bidirektional zu machen, musste das Ganze dann noch ergänzt werden durch das schon angesprochene Edison-Setup. Und das besteht aus zwei zentralen Komponenten, einmal der Vehicle-to-Homebox als DC-DC-Wandler und einer bidirektionalen Wallbox, über die das Fahrzeug dann direkt mit Gleichstrom geladen und auch wieder entladen werden konnte. Das heißt, die gesamte Kette von Fahrzeugbatterie bis zum Hybridwechselrichter war in Gleichstrom ausgelegt.
Ja, das ist ja eher untypisch, Gleichstrom im Wohngebäude. Und auch das DC-Laden kennt man ja eher vom Schnellladen im öffentlichen Raum an der Schnellladesäule. Eine Autobahnraststätte, das sind üblicherweise DC-Schnelllader inklusive dem CCS-2-Stecker. In der heimischen Garage war das bis vor ein paar Jahren eher noch sehr untypisch.
Okay, dann stellt sich aber bei mir die Frage, warum nutzt man dann DC zu Hause, wenn es eigentlich untypisch dann auch für ein Gebäude ist?
Ja, die Entscheidung ist ja natürlich grundsätzlich erstmal Teil der Vision von E3DC. Natürlich, das steckt ja schon im Namen drin. DC steht für Direct Current. Und Ziel war es, die Fahrzeugbatterie möglichst direkt und effizient an das häusliche Energiesystem anzubinden. Also ohne viele Wandlungsschritte, und das kann man eben nur mit DC machen.
Ja, und DC im privaten Umfeld hat sich dann auch gezeigt, dass das auch eine ganz schöne Herausforderung ist, muss man sagen. Das sind nicht diese leichten, flexiblen DC-Leitungen gewesen, wie wir sie auch bei Photovoltaikmodulen kennen, sondern es war schon ein spezielles Kabel, was dann vom Keller, vom Batteriespeicher bis in die Garage zur Wallbox verlegt worden ist, der dann den DC-Strom übertragen hat. Und da waren ganz praktische Erkenntnisse auch mit dabei in Richtung Steifigkeit der Kabel, Längen, Querschnitte, Platzbedarf. Das haben wir dann alles dort auch analysiert und bewertet.
Ja, wir waren da bei einigen Installationen auch selbst mit dabei und genau diese Herausforderungen haben wir dann ganz konkret erlebt auch. Und ja, wichtig ist es aber auch, diese Punkte dann offen zu adressieren und daraus zu lernen.
Ja, viele Erkenntnisse sind dann direkt in die Weiterentwicklung auch eingeflossen. Auch bei den Kollegen von E3DC, die ja im Projekt ganz eng involviert waren und beteiligt waren, aktiv waren. Und insbesondere jetzt bei dem Nachfolger von dem Edison-System, also dem Urvater des bidirektionalen Laden sozusagen, sind dann die nächsten Generationen schon in Arbeit und schon entstanden. Da ist das Stichwort Vitiflex. Ihr habt es am Eingang auch schon gesagt, das neue Modell, unsere neue bidirektionale Ladestation, die wir auf der Light & Building vorgestellt haben. Ja, Ziel war es hier von den Entwicklungskollegen, die Installation künftig deutlich einfacher zu machen, handhabbarer für den Elektroinstallateur vor Ort, ohne auf die Vorteile des DC-bidirektionalen Ladens verzichten zu müssen.
Ja, ich denke, das Elektrohandwerk dankt euch da für diesen Gedanken. Das ist schon ein Umdenken, DC im Wohngebäude. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, oder nehmen wir mal vielleicht so ein bisschen die Sichtweise des Elektrohandwerks ein, wenn wir uns den Feldtest nochmal anschauen und uns ganz konkret die Installation und die Inbetriebnahme mal anschauen. Welche Voraussetzungen mussten die Haushalte denn erfüllen, um an diesem Feldtest teilnehmen zu können?
Also wir haben die Voraussetzungen für die Teilnahme bewusst sehr überschaubar gehalten. Also man hat, um teilnehmen zu können, eine PV-Anlage natürlich benötigt. Das war die absolute Mindestanforderung und die sollte auch nicht kleiner als 6 Kilowatt Peak sein. Und außerdem braucht man natürlich eine Garage oder einen Carport für die Wallbox. Und die Audi e-Trons, die wurden dann als Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Und weitere Kriterien wie zum Beispiel Fahrstrecken oder Anwesenheit zu Hause oder sonstiges Nutzungsverhalten, das haben wir ganz bewusst erstmal außen vor gelassen.
Ja, dadurch haben wir dann eine ganz realistische Mischung, kann man sagen, erhalten an Feldtestteilnehmern. Verschiedene Haushalte, verschiedene Lebenssituationen auch und individuelle Nutzungsprofile, die sich unterschieden haben. Und das war wichtig, ja, um die Ergebnisse auch jetzt nicht zu verzerren.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Man will ja irgendwie einen Querschnitt haben über im Prinzip verschiedene Nutzerprofile und nicht nur eins, weil dann hat man natürlich eine relativ beschränkte Erkenntnis dann eigentlich nur. Wir haben es eben schon so ein bisschen angeklungen und es war ja auch so ein bisschen meine Frage eben, aber was waren denn aus eurer Sicht die größten Herausforderungen bei der Installation und Betriebnahme?
Ja, ich glaube, für viele Installateure, für viele Handwerker war dann das Thema DC-Installation, Gleichstrom, Verkabelung Neuland und auch erstmal mit einer Lernkurve verbunden. Hat angefangen mit der Beschaffung der passenden Kabel. Das sind nicht typische Leitungen gewesen, die man üblicherweise in der Elektroinstallation verwendet, sondern die kamen eher aus dem Industriebereich bis zum Einziehen der vergleichsweise starren Leiter, Anschlussarbeiten. Und das war durchaus anspruchsvoll.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie war denn grundsätzlich vielleicht das Gesamtfeedback aus dem Elektrohandwerk für diesen Feldtest?
Ja, da sind wir wirklich froh gewesen, dass das Feedback insgesamt sehr positiv war, obwohl es damals, als das Projekt gestartet ist, es war eine Zeit, wo sehr viele Solaranlagen auch gebaut worden sind. Das heißt, es war gar nicht einfach, jetzt auch Installationsbetriebe tatsächlich gewinnen zu können für das Projekt. Aber die Auftragsbücher waren voll. Aber das Thema hat dann doch viele sehr interessiert und die haben dann wirklich alles möglich gemacht, um auch selbst Teil von diesem Feldtest sein zu können und hier sehr früh auch Erfahrungen sammeln zu können. Und der eine oder andere hat es vielleicht auch genutzt als eine Art Aushängeschild, um dann bei dem Thema auch mitsprechen zu können, ja, wenn die Kunden Fragen stellen.
Das kann ich mir vorstellen, ne? Weil jeder hat ja damals schon vom Bidi-Laden oder bidirektionalen Laden gehört, aber so richtig was drunter vorstellen konnte man sich ja nicht. Ne?
Das heißt, Begriff schwirrt schon lange irgendwie rum.
Genau, ja? Und vor allem, was ich jetzt so ganz interessant finde, man denkt da einfach, ja, man macht einen Stecker in das Auto, ne? Und dann kommt da irgendwie wieder der Strom da wieder zurück. Ne? Mhm. Und in dem Fall, ne, was da alles gesammelt werden muss an Daten und an Materialien und sich Gedanken gemacht wurde, ich finde das wirklich höchst interessant heute.
Ja, sehr, sehr spannend.
Das freut uns.
So, dann kommen wir mal wieder zurück zum Thema und kommen zurück zu einer Frage, weil mich würde mal auch das Nutzerverhalten und der Alltag der Projektbeteiligten da auch interessieren. Ne? Haben sich da die Lade- und Ansteckgewohnheiten, sage ich jetzt mal so salopp, ne, der Teilnehmer im täglichen Betrieb entwickelt oder wurde das immer gleich gemacht? Ne? Hat man da draus gelernt, ne, an den, ich sage jetzt mal, Ergebnissen, die man ja dann auch mitbekommen hat, dass man dann eher gesagt hat, ja, jetzt mache ich das Auto mal eher dran, wenn die Sonne scheint und die PV-Anlage natürlich Leistung bringt, oder war es einem egal? Das ist halt natürlich sowas, was da auch wahrscheinlich über das Projekt sich entwickelt hat.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Ja, also man muss erst mal sagen, für viele Teilnehmer war der Feldtest gleichzeitig auch der Einstieg in die Elektromobilität. Das heißt, die sind vorher vom Verbrenner gekommen und ja, mussten den entsprechend nur tanken und nicht anstecken. Ja, auch das Laden zu Hause war dann natürlich für viele neu. Und zusätzlich dazu, beim Bidirektionalen kam dann noch die Umstellung, dass das Fahrzeug möglichst immer angesteckt sein sollte. Also beim unidirektionalen Fahrzeug, das steckt man an, wenn man Energie benötigt. Und beim bidirektionalen Fahrzeug sollte man das immer angesteckt haben.
Ja, aber das hat sich eigentlich nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, hat sich das schnell geändert. Und das ist ja auch eine ganz einfache Routine, wenn ich aus dem Auto aussteige. Und vorausgesetzt, die Ladestation ist an der richtigen Position installiert, muss man dazu sagen. Ja,
dann sicherlich auch ein Learning.
Genau, richtig. Ja. Da haben wir auch mal, glaube ich, noch eine Anpassung gehabt. Aber dann ist das wirklich eine Sache von Sekunden. Also das ist jetzt nicht, dass man da minutenlang rumhantieren muss. Beim DC-Laden ist das Ladekabel ja auch an der Ladestation angeschlossen fix. Das heißt, ich muss das nicht erst aus dem Kofferraum holen. Und dann waren das keine 10 Sekunden extra Aufwand. Dann.
Ja. Das geht dann auch in Fleisch und Blut über, könnte ich mir vorstellen. Ne? So wie das Auto abschließen, wenn man aussteigt, ja, gleich noch das Kabel anschließen. Ne?
Mhm. Ja, genau. Also sobald das mal drin war bei den Teilnehmern, wurde das im Prinzip zur Routine. Also es dauert ja wirklich nur ein paar Sekunden und ist kein großer zusätzlicher Aufwand mit einem großen Mehrwert.
Okay, das heißt, die Teilnehmer haben das relativ schnell geschnackelt, sage ich jetzt mal, ne? Dass die dann immer das Auto anschließen müssen. Aber welche Rolle spielt das denn, ne? Das immer angesteckt sein, sage ich jetzt mal, für dieses Vehicle-to-Home-Laden oder Entladen in dem Fall?
Ja, eigentlich ist es das A und O, ja. Natürlich kann das Energiemanagement nur auf die Flexibilität des Fahrzeugs zugreifen, wenn das Fahrzeug auch angeschlossen ist. Und da reicht es halt eben nicht aus, das Fahrzeug nur anzuschließen, wenn die Sonne scheint. Da denkt man dann vielleicht dran. Aber wenn das Fahrzeug dann eben nachts nicht angeschlossen ist, aber dann eben Energie benötigt wird im Gebäude, dann steht es natürlich auch nicht zur Verfügung zum Rückspeisen. Das heißt, die einfache Regel, das Auto ist abgestellt, Stecker rein, dann kann das Energiemanagementsystem alles von alleine managen und man muss eigentlich gar keinen Gedanken dran verschwenden.
Ja, das Energiemanagement entscheidet das dann situationsabhängig, wann Energie ins Fahrzeug geladen werden soll oder wann eben Energie entnommen werden soll. Und ja, die Teilnehmer, die bekommen das dann auch gar nicht direkt mit, wenn das irgendwie nachts passiert. Das Haus wird dann versorgt und am nächsten Morgen war dann trotzdem noch genügend Energie für die geplante Fahrt im Fahrzeug vorhanden.
Da würde mich jetzt mal interessieren, weil das ja immer so ein zentrales Thema ist. Gibt es da Nutzerprofile, die sich besonders gut für dieses System des bidirektionalen Ladens eignen oder auch vielleicht sogar welche, wo es sich nicht gut eignet?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Unterschiede konnte man klar sehen. Also es gab zum Beispiel Teilnehmer, die waren sehr viel unterwegs. Die waren vielleicht im Außendienst oder hatten lange Pendelstrecken von teilweise über 100 Kilometer pro Richtung. Und ja, die hatten dann einmal natürlich weniger Energie im Fahrzeug zur Verfügung, die überhaupt entladen werden konnte später. Und auch weniger Gelegenheiten, dann das Auto anzustecken. Und ja, da hat man dann deutlich gesehen, dass da auch wenig bei rumgekommen ist.
Ja, und für die Wirtschaftlichkeit war es dann besonders wichtig, dass auch ein gewisser Strombedarf im Gebäude ist. Damit sich Vehicle to Home lohnt, braucht man eine gewisse Grundlast, einen gewissen Grundverbrauch. Und Haushalte mit größeren Verbrauchern wie Wärmepumpe oder anderen höheren Strombedarfen, die hatten hier ein deutlich höheres Potenzial als Haushalte mit niedrigem Verbrauch. Und das Potenzial hat dann dazu geführt, dass sich das dann dort mehr lohnt.
Und was wir ja auch schon vorher aus den Simulationen wussten, ist, dass es natürlich energetisch keinen Sinn macht, das Auto dauerhaft für sehr kleine Leistungen von ein paar hundert Watt zu aktivieren. Also wir haben da relativ hohe Umwandlungsverluste in dem Fall. Und daraus ist ja so ein bisschen der Shift-Mode entstanden und das war für uns das zentrale Element im Feldtest, um das Ganze in der Praxis überhaupt testen zu können.
Also ganz, ganz wichtiges Thema, der Shift-Mode, den werden wir gleich mal besprechen, aber ich denke jetzt gerade an der Stelle können wir mal ganz kurz zusammenfassen, das fand ich nämlich gerade sehr, sehr spannend. Also wenn wir von dem, ich sag mal, attraktiven Nutzer oder Käufer für ein bidirektionales System sprechen, sprechen wir von jemandem, der eben nicht super viel unterwegs ist mit seinem E-Auto, der relativ viele Standzeiten hat und aber einen hohen Stromverbrauch hat. Das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis auch für unsere Zuhörer, dass man das eben auch im Hinterkopf hat, wenn man mal mit Kunden spricht. Da sollte das Glöckchen klingeln.
Stichwort Homeoffice. Ne?
Genau, ja, das ist ein ganz, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
Ein super Punkt, ne, an der Stelle.
Ja, bietet definitiv große, große Chancen. So, also wichtige Erkenntnis. Haken dran. Jetzt zur nächsten wichtigen Erkenntnis, die ihr ja in eurem Feldtest auch bekommen habt, eben, dass kleines Entladen der Batterie keinen Sinn macht. Stichwort Shift Mode. Ich denke, das braucht eine Erklärung. Was genau ist der Shift Mode und warum war das eben für diesen Feldtest so wichtig?
Ja, diesen Shift-Mode, also Verschiebemodus, den haben wir nicht erst im Feldtest entwickelt. Den haben wir schon vorher in den Simulationen, die der Jan durchgeführt hat, auch schon gesehen und ausentwickelt sozusagen. Und im Feldtest haben wir das untersucht und den Mehrwert dann wirklich live gesehen. Und dieser Verschiebemodus ist wirklich zentral wichtig, weil er das Fahrzeug erstmal richtig sinnvoll für die typische Hausversorgung nutzbar macht. Ja, der Strombedarf im Haus, der ist ja eher moderat die meiste Zeit, ein paar hundert Watt. Und nur wenn man jetzt große Verbraucher wie zum Beispiel den Herd, die Waschmaschine, den Trockner einschaltet, dann steigt der Leistungsbedarf an und dann ist das Ganze auch effizient aus dem Fahrzeug zu versorgen. Aber speziell nachts ist der Strombedarf ja sehr gering. Und die Fahrzeuge selbst, die sind jetzt nicht unbedingt zusätzlich noch dafür ausgelegt, dauerhaft sehr kleine Leistungen bereitzustellen. Und deswegen, um die Effizienz und die Lebensdauer auch des Fahrzeugs nicht zu beeinträchtigen, braucht man hier einen Puffer. Und dieser Puffer ist eben durch den Shift-Mode mit dem Heimspeicher realisiert. Der Heimspeicher, der versorgt dann das Haus kontinuierlich mit kleiner Leistung. Und eigentlich erst kurz bevor der Heimspeicher leer ist, wird das Fahrzeug geweckt für einen kurzen Zeitraum. Und es findet eine Umladung statt. Energie aus dem Auto wird in den Heimspeicher übertragen. Und so können dann alle Komponenten im bestmöglichen Arbeitspunkt betrieben werden.
Ja, genau. Also was auf den ersten Blick vielleicht wie ein Umweg wirkt, ist tatsächlich energetisch deutlich sinnvoller. Weil statt ein paar hundert Watt über einen langen Zeitraum zu versorgen, laden wir hier mit 4,5 Kilowatt vom Auto in den Speicher um und damit sind wir in einem sehr viel besseren Wirkungsgradbereich der Wandler.
Okay, das hört sich ja wirklich sehr interessant an. Jetzt haben wir da noch einen Zwischenpuffer, um dann mit gleichbleibender Last dann auch den Zwischenspeicher zu laden. Aber welche Unterschiede habt ihr da beobachtet? Wenn man jetzt das vergleicht, das Auto direkt entlädt ins Haus oder mit dem Zwischenpuffer, mit dem Shift-Mode?
Ja, beim direkten Entladen läuft das System häufig sehr lange mit sehr niedrigen Leistungen und ja, genau dort sind eben diese Verluste am höchsten. Und im Shift-Mode verschieben wir diese Energieübertragung in einen Bereich, in dem die Komponenten effizient arbeiten und das machen wir nur für einen sehr kurzen Zeitraum dann.
Ja, und das macht eben das Energiemanagement im Gebäude komplett automatisch. Das wählt die passende Betriebsart aus, egal ob jetzt Direktversorgung aus dem Auto oder Shift-Mode. Da muss sich der Feldtest-Teilnehmer oder der Nutzer muss sich da gar keine Gedanken dazu machen. Das macht das System vollautomatisch.
Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, mehr Effizienz, die Batteriebelastung ist geringer und wir haben mehr Systemlaufzeit, ne, oder Laufzeit hinten dran. Aber was heißt das jetzt konkret? In Zahlen, Daten, Fakten sage ich jetzt mal. Ne? Was wurde da wirklich verbessert bei den drei Punkten?
Also tatsächlich haben wir nicht mehr Systemlaufzeit, sondern weniger durch den Shift-Mode. Also wir haben eine höhere Leistung und ja, das reduziert natürlich die Gesamtaktivzeit der einmal der Fahrzeugelektronik und auch der Fahrzeugbatterie, weil die sind ja jetzt eher zum Fahren ausgelegt, primär. Das ist natürlich dann nochmal was anderes, wenn man die Fahrzeugbatterie über einen längeren Zeitraum bei sehr geringen Leistungen aktiv halten würde. Ja, zum Thema Batterie muss man ehrlich noch sagen, bidirektionales Laden bedeutet natürlich erstmal eine zusätzliche Belastung durch mehr Ladezyklen. Das kann die zyklische Alterung erhöhen, muss es nicht. Und gleichzeitig haben wir aber auch ein Energiemanagement, das die Batterie in einem moderaten Ladebereich hält, ein Wohlfühlbereich zwischen 20% und 80%. Und das kann die Abnutzung auf der anderen Seite natürlich wieder reduzieren.
Ja, also unterm Strich hat sich da auch gezeigt mit dem Shift-Mode. Da haben wir ein robusteres Gesamtsystem, das ist effizienter und auch alltagstauglich und sorgt dafür, dass der Speicher und das Fahrzeug sinnvoll miteinander zusammenspielen und auch Vehicle-to-Home über lange Zeit stabil funktioniert.
Und das ist ehrlich gesagt auch eine Frage, die mir die ganze Zeit so ein bisschen auf der Zunge gebrannt hat. Wie verhält sich das mit der Batterie? Weil das ist natürlich schon ein Argument. Ich meine, klar, wir haben eine große Batterie in der Garage stehen, aber ist auch eine sehr teure. Ne? Also je nachdem, dass ihr dann auch über die Funktionalität sicherstellt, dass es eben in diesem gesunden Bereich für die Batterie immer sich verhält. 80% ist ja immer so ein Richtwert. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Signal auch für diejenigen, die daran überlegen, ihr E-Auto einzubinden. Würde mich jetzt auch weiter noch interessieren, wie denn so unsere Teilnehmer mit der Bedienung des Systems im Alltag zurechtgekommen sind.
Also insgesamt erstaunlich gut. Ich denke, ein wichtiger Punkt war, dass ja die Nutzer zu jeder Zeit über eine App die volle Kontrolle über das Auto hatten. Also die konnten dann praktisch einstellen, wie weit das Auto maximal entladen werden durfte. Das ist dann der Mindestladezustand. Also es hat keiner sein Auto leer vorgefunden am nächsten Morgen.
Beruhigend.
Ja, es war immer eine Reserve praktisch da für die Mobilität. Das ist ja die Hauptaufgabe des Fahrzeugs. Und zusätzlich konnten die Teilnehmer dann noch einen Zielladezustand definieren. Der war dann ein bisschen flexibler und man konnte dann, bis man diesen Zielladezustand erreicht hat, möglichst viel PV-Energie mit ins Fahrzeug nehmen, ohne dass man irgendwie den Komfort im Alltag eingeschränkt hat. Und ich denke, dieses Sicherheitsgefühl war für viele auch entscheidend, um dem System zu vertrauen.
Ja, und nach einer kurzen Eingewöhnungsphase war die Bedienung und die Nutzung eigentlich für die meisten Routine. Und gerade jetzt für das Prototypensystem war das Feedback durchaus sehr positiv. Klar, am Anfang klemmt es und hakt es mal an ein paar Stellen. Aber das war ja auch der Wunsch, jetzt hier im Feldtest dort das Gesamtsystem besser zu verstehen. Und das war auch Teil von dem Lernprozess für die Produktweiterentwicklung auf beiden Seiten.
Ja, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass man da eine gewisse Grenze einstellen kann, ne, dass das Auto sich nicht komplett entlädt. Ne, dann muss man nicht nur aufpassen, dass man das Licht am Auto anlässt, sondern auch das Kellerlicht. Ne, dann ist auch das Auto leer am nächsten Morgen, wäre auch blöd.
Oh Gott, ja.
Genau. Nee, aber jetzt nochmal eine Frage von mir. Welche Einstellungen oder Abläufe, ne, waren denn auch für Nicht-Techniker besonders kritisch? Ne? Was muss man da einstellen, beziehungsweise welche Abläufe mussten die reinkriegen, dass da das Ganze funktioniert?
Ja, gerade am Anfang war das natürlich Neuland. Ja, es gab viele neue Begriffe, gibt auch viele Einstellmöglichkeiten. Mindest-SOC, also State of Charge, Ladezustand, ja, Ziel-SOC, unterschiedliche Lade-Entladestrategien. Das ist für technikaffine Nutzer noch gut erklärbar, gut greifbar auch, aber für den einen oder anderen dann vielleicht doch noch überfordernd.
Ja, die Teilnehmer waren ja alle HK- oder E3DC-Mitarbeiter und die sind natürlich im Vergleich eher technikaffin. Und selbst dort haben wir gemerkt, dass es natürlich erstmal Zeit braucht am Anfang, diese ganzen neuen Begriffe und Zusammenhänge zu verstehen. Ich meine, wir beschäftigen uns da jetzt schon einige Jahre damit, aber es ist am Anfang erstmal viel. Und für eine breite Zielgruppe muss das System einfach sein, also es darf nicht klärungsbedürftig sein und die Einstellungen werden im Optimalfall dann automatisch getroffen.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass dieses System laienbedienbar sein muss, um es dann eben wirklich zeitnah ausrollen zu können, ne? Dass diese Lösung entsprechend auch Anwendung findet. Was mich jetzt nur tatsächlich stutzig macht, ist, warum ist dieser Automatisierungsgrad für euch so entscheidend?
Ja, weil bidirektionales Laden im Alltag nur dann funktionieren kann, wenn das System möglichst viele Entscheidungen selbst trifft. Das heißt, das haben wir jetzt auch in die Software mit einfließen lassen. Also die Lade- und Entladestrategien, die passen sich automatisch an, basierend auf dem Nutzerverhalten, der PV-Erzeugung und dem Hauslastprofil.
Ja, und die Herausforderung besteht ja jetzt darin, das dann so einfach zu machen, dass es wirklich auch Nicht-Techniker problemlos anwenden können, nutzen können. Und das ist ja auch das Motto von Hager, sicher und einfach. Und das heißt in dem konkreten Fall dann weniger manuelle Einstellungen, auch weniger Fachbegriffe, komplizierte Begriffe, aber dafür mehr Automatismen, mehr Intelligenz im Hintergrund.
Wenn wir jetzt in Richtung Nutzen und Wirtschaftlichkeit schauen, ne, was war so das größte Aha-Erlebnis, was ihr da im Feldtest dann entdeckt habt?
Also mein größtes Aha war tatsächlich die Saisonalität des Nutzens von bidirektionalen Laden. Man wird vielleicht zunächst mal erwarten, dass der Effekt über das ganze Jahr konstant ist, aber wir haben da so ja eine Variation dann gesehen, dass insbesondere in der Übergangszeit, also Frühjahr und Herbst, dass da viel entladen wird und im Sommer und im Winter dagegen wenig. Im Winter ist das ja ziemlich eindeutig. Wir haben da einfach nicht genügend PV-Energie zur Verfügung. Im Sommer dagegen wird man zunächst eher mal denken, ja, da müssen wir ja eigentlich auch ordentlich entladen können. Tatsächlich haben wir da aber ein PV-Überangebot im Sommer und die Speicher werden einfach niemals leer. Das heißt, ja, der Shift-Mode, der wird niemals ausgelöst und das war für mich so das größte Aha.
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, mein größtes Aha-Erlebnis ist jetzt, glaube ich, nicht so aus dem technischen Bereich, sondern eher aus einer anderen Richtung. Ich durfte ja selbst an dem Feldtest teilnehmen und ich habe zufälligerweise während dem Feldtest einen Stromausfall erlebt bei mir im Wohngebiet und durfte dann erleben, ja, wie sich sowas anfühlt und was da für eine Unruhe vielleicht auch aufkommt, aber auch was das dann für ein beruhigendes Gefühl ist, wenn man jetzt dann so einen vollgeladenen Fahrzeugspeicher noch in der Garage stehen hat und weiß, okay, also der Stromausfall, wenn der jetzt eine Stunde dauert oder vielleicht aber auch, weiß ich, einen Tag oder eine Woche, also theoretisch hat man jetzt hier eine Energiereserve und kommt erstmal gut zurecht oder gut über die Runden. Ja. Und ich glaube, der psychologische Nutzen, der wird oft unterschätzt tatsächlich, spielt aber für viele Haushalte schon eine große Rolle.
Ja, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil es passiert dann doch, ich sag mal, gar nicht so selten, dass Stromausfälle passieren. Und in dem Moment fühlt man sich ja dahingehend hilflos, als dass man nicht weiß, okay, wann ist der Strom wieder da? Und diese Sicherheit zu haben, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist ein gutes Gefühl. Habt ihr irgendwie Zahlen oder irgendwie etwas, woran ihr das konkret messbar gemacht habt, diesen Nutzen?
Ja, so energetisch ist der Nutzen mehr oder weniger direkt messbar. Also wir können uns zum Beispiel anschauen, wie viel zusätzliche Eigenversorgung haben wir verbraucht oder welchen Beitrag hat das Vehicle to Home zur Autarkie oder der Netzunabhängigkeit geleistet. Und im Feldtest lag diese zusätzliche Autarkiesteigerung durch bidirektionales Laden im Durchschnitt bei rund 5 bis 10 Prozentpunkten, also je nach Nutzerprofil. Und im Oktober haben wir sogar bei einem Teilnehmer eine Rekordsteigerung von 21 Prozentpunkten in der Autarkie erreicht, was einfach auch nochmal den enormen Hebel verdeutlicht, den man dadurch hat.
Ja, das heißt, es ist natürlich auch irgendwo abhängig von dem Nutzerprofil, wie du gesagt hast, also auch von der Disziplin des Nutzers, wie er das Ganze nutzt. Und dann schauen wir mal Richtung Wirtschaftlichkeit. Wie sieht das da aus? Was war realistisch erreichbar und für welche Kundentypen auch?
Ja, genau wegen dieser Abhängigkeit vom Nutzerprofil ist es natürlich auch immer schwierig, eine pauschale Aussage zur Wirtschaftlichkeit zu machen. Ja, uns ist es da wichtig, auch ehrlich zu bleiben. Durch diese Nutzerabhängigkeit, wie oft das Fahrzeug zu Hause ist, wie hoch der Stromverbrauch ist, wie gut das System insgesamt konfiguriert ist, kann der sehr stark variieren, der wirtschaftliche Vorteil. Und ja, Vehicle to Home ist für uns kein pauschales Sparversprechen, sondern eher ein Optimierungsbaustein innerhalb eines gut abgestimmten Energiesystems. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal noch Vehicle to Grid dazu denkt, da würden sich dann noch weitere Möglichkeiten ergeben, zum Beispiel durch netzdienliche Anwendungen Geld zu verdienen.
Finde ich aber gut, dass ihr es an der Stelle auch nochmal sagt, dass es eben abhängig ist und eben nicht per se für jeden die Nonplusultra-Lösung ist. Was vielleicht jetzt nochmal spannend wäre. Ich meine, wir wollen ja unseren Podcast so ein bisschen für das Elektrohandwerk aufnehmen, freuen uns natürlich auch über jeden anderen, der uns zuhört, aber das ist ja so ein bisschen der Fokus des Ganzen. Und da würde mich interessieren, was sind denn da so die Lessons learned ganz konkret fürs Elektrohandwerk? Welche 3 vielleicht zentralen Learnings habt ihr da zusammen vielleicht auch mit den Elektrohandwerkern formuliert?
Also ich würde das vielleicht ein bisschen umformulieren in 3 zentrale Fragen, die man an den Kunden stellt, bevor man das Produkt installiert. Also ganz wichtig ist da, wie oft ist das Fahrzeug denn tatsächlich zu Hause und auch angesteckt? 2. Punkt wäre, wie hoch ist der Stromverbrauch im Haushalt? Gibt es eine Wärmepumpe? Gibt es vielleicht sogar noch einen Zweitwagen? Und was ist dem Kunden wichtiger? Maximale Autarkie, Wirtschaftlichkeit oder Versorgungssicherheit?
Ja, und dazu vielleicht noch kann man sagen, dass es immer ganz wichtig ist, die Ist-Situation sauber zu erfassen und sich einen guten Überblick zu verschaffen. Was sind die räumlichen Gegebenheiten? Was ist bestehende Infrastruktur? Was sind die Mobilitätsgewohnheiten, wie der Jan gesagt hat? Was gehört vielleicht noch dazu? PV, Wärmepumpe, neben der Ladeinfrastruktur, Energiemanagement, was ist schon da, was soll noch installiert werden? Ich denke, das schafft realistische Erwartungen dann auf beiden Seiten und schafft auch Vertrauen zum Kunden.
Ja, und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, den haben wir ja eben schon mal ganz kurz anklingen lassen, da gibt es ja auch eine Fehlannahme, die so im Markt rumschwirrt. Vielleicht sollten wir die jetzt auch gerade mal adressieren.
Genau, haben wir tatsächlich ganz oft gehört. Man denkt zunächst mal, dass bidirektionales Laden einen Heimspeicher komplett ersetzen würde. Aber wir haben ja jetzt schon gelernt, ganz ohne den stationären Speicher geht es nicht. Zum einen, weil wir den natürlich für unseren Shift-Mode benötigen. Und zum anderen, weil der Heimspeicher natürlich ein zentrales Pufferelement bleibt, wenn man jetzt gerade nicht zu Hause ist mit dem Fahrzeug.
Also speziell beim Vehicle to Home ist der Speicher die Basis, die ergänzt wird durch das bidirektionale Laden. Das Fahrzeug unterstützt den Speicher. Der Speicher kann vielleicht auch ein bisschen kleiner dimensioniert werden, je nach Situation. Aber das Fahrzeug wird den Speicher da jetzt nicht ersetzen für diesen Use Case. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Erklärungsbaustein bei der Kundenberatung.
Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel gehört von eurem Feldtest und von den Erkenntnissen. Das ist sehr, sehr spannend und ich glaube, wir können da auch mit Stolz sagen, dass all diese Erkenntnisse auch in die Entwicklung von eben der neuen Vitiflex auch reingeflossen sind und auch weitere Erkenntnisse auch in Zukunft da reinfließen werden. Es ist ja kein finales Produkt, sondern wir arbeiten ja auch weiter daran, immer besser zu werden. Deswegen würde ich jetzt vielleicht sagen, gucken wir mal so ein bisschen Richtung Zukunft. Schauen wir einfach mal so ein bisschen, was kommt denn tatsächlich in Zukunft? Wann wird bidirektionales Laden aus eurer Sicht am Markt wirklich Alltag?
Ja, viele Fahrzeuge sind ja heute schon bereit, bidirektional zu laden. Also allein die Volkswagen-Plattform, die mit unserer Lösung kompatibel ist, da sprechen wir schon von mehreren hunderttausend Fahrzeugen, die auf deutschen Straßen unterwegs sind. Und die Funktion ist kein Zukunftsthema mehr, die ist grundsätzlich heute bereits möglich.
Genau, also Technik im Fahrzeug gibt das schon her, oft. Sehr wichtig ist eigentlich das Ökosystem, ja, und da allen voran die Wallbox, die natürlich kompatibel sein muss und das passende Energiemanagementsystem. Und wenn das richtig zusammenspielt, dann ist es auch für den Kunden und auch für das Elektrohandwerk bei der Installation und ja, im Service auch einfach handhabbar. Und dann kann Bidi-Laden sehr schnell zum Alltag werden tatsächlich. Und da kommen gerade auch sehr viele neue Anbieter mit Ladeinfrastruktur auf den Markt, die Bidi-Readiness versprechen. Da können wir einfach nur empfehlen, genauer hinzusehen, genauer zu prüfen, ob die Kompatibilität da gegeben ist und belegbar ist. Weil bei Bidi gilt ganz besonders Augen auf beim Ladestationskauf.
Kann man sich gut merken.
Wirklich so, ja.
Und wie geht es dann jetzt weiter mit dem Thema bidirektionalen Laden nach diesem Feldtest?
Also der Feldtest war für uns ganz klar der Startpunkt. Also wir haben jetzt eine belastbare Grundlage geschaffen damit und nebenbei noch sehr viel gelernt. Wie gesagt, einmal technisch, aber auch in Bezug auf das Nutzerverhalten und die Installation. Und darauf bauen wir jetzt auf und da wird noch einiges kommen.
Ja, viele der Erkenntnisse aus dem Feldtest, die fließen bereits in neue Produktgenerationen ein und neue Konzepte. Bidi-Laden ist kein einzelnes Projekt mehr, sondern für uns ein fester Bestandteil unserer strategischen Weiterentwicklung auch bei Hager.
Ja, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Worte, die wir hier nochmal ganz fett unterstreichen wollen. Also ab jetzt geht's weiter nach vorne mit den Erkenntnissen, die wir sammeln. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Abschluss dieser heutigen Podcast-Folge. Wir haben wirklich sehr, sehr viel gelernt. Schon mal vielen Dank vorab dafür. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, was ist denn eure wichtigste Botschaft an unsere Zuhörer, Elektroinstallateure, die sich eben heute mit Vehicle to Home beschäftigen?
Ja, meine wichtigste Botschaft ist ganz klar, wir sind heute technologisch so weit wie nie zuvor. Die Lösungen, die sind da, die Nachfrage der Kunden wächst und das Elektrohandwerk, das spielt hier eine ganz zentrale Schlüsselrolle dabei, diese Technologie wirklich in die Praxis und in die Häuser zu bringen. Ja, deswegen die Botschaft, wer sich jetzt mit dem Thema beschäftigt und Erfahrungen sammelt, der wird in den kommenden Jahren ganz vorne mit dabei sein.
Genau. Und ich würde noch ergänzen, Vehicle to Home oder Vehicle to Anything ist kein kurzfristiger Trend oder irgendwie eine Spielerei, sondern das ist wirklich ein integraler Bestandteil für die zukünftige Energieversorgung. Und mein Appell an das Elektrohandwerk wäre deshalb, probiert die Technik aus, baut Know-how auf und ja, die Kunden fragen danach und wer das Ganze jetzt verständlich erklären und auch sauber umsetzen kann, der wird zum zentralen Ansprechpartner für moderne Energiesysteme.
Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, momentan interessiert sich das ganze Elektrohandwerk für dieses Thema. Wir haben es auf der Light and Building gemerkt, ne? Wir haben ja die neue VT Flex vorgestellt, die ja auch auf den Markt kommen wird. Und an der Ecke, da war immer die Hölle los, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Da war immer viel Betrieb, wo sich Leute erkundigt haben, wie es da weitergeht bei dem Thema. Und es ist einfach momentan in aller Munde. Ne? Auch bei meinen Veranstaltungen werde ich immer wieder angesprochen, wie sieht es denn bei euch jetzt mit dem Bidi-Laden aus?
Ja, und das finde ich ein ganz, ganz starkes Signal. Also wie ihr beide auch schon sagt, oder wie ihr drei sagt, ich meine, wir haben die Produkte, wir haben die Lösung, wir haben die Ahnung, wie man das Ganze umsetzt. Das heißt, auch von mir einfach der Wunsch an euch Zuhörer, wenn ihr da Interesse habt, dann kommt in unsere Schulungen, fragt nach. Wir unterstützen euch bei den Projekten und auch bei euren Fragen. Und ich denke, da können wir auch gemeinsam sehr, sehr viel lernen, so wie ihr es auch schon im Feldtest gemacht habt. Und da bin ich ganz gespannt, was die Zukunft bringt.
Ja, auf jeden Fall.
Und schaut da gerne auch mal auf unsere Homepage. Da haben wir nämlich extra auch was geschrieben zu unserer neuen VT Flex, die dieses Jahr noch kommen wird. Und auch zum Thema bidirektionalen Laden natürlich. Ne? Also schaut da rein und bleibt gespannt. Es wird was kommen.
Ganz genau. Also ich würde sagen, das hier ist auch kein Abschied für immer, sondern ich hoffe mal, dass wir mit dem Thema auch nochmal eine Folge füllen können mit den Erkenntnissen, die ihr jetzt auch ab sofort sammeln werdet. möchte mich aber an der Stelle schon mal herzlich für eure Teilnahme hier heute, für euer Dasein bedanken.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Und dann würde ich sagen, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir die Podcast-Folge schneller schon aufnehmen, als ich dachte vielleicht. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.